Hallo und herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe von Unipass Market Insights, denn wir sind heute in den heiligen Hallen, unserem Trading Floor. Und an meiner Seite, um das Thema Trading zu erklären, wie immer, unser Chefanalyst Gregor Petz. Hallo Gregor.
Hallo Florian.
Ja, definitiv ein sehr, sehr spezieller Ort, für mich persönlich auch, weil wir 2008 den Handel hier zusammengezogen haben aus diversen Ländern. Und seitdem betreue ich das Thema Handel in diversen Funktionen. Es ist natürlich jetzt schön, heute mal unserem Publikum da draußen zu erklären, was es eigentlich mit Handel auf sich hat. Dann würde ich direkt mal wissen wollen, unser Publikum da draußen, was haben die denn im Endeffekt mit Stromhandel zu tun oder mit Energiehandel?
Ja, das ist eine gute Frage. Also der Handel ist ja die Basis für den Strompreis generell, der sich etabliert am Markt und damit auch für die Preise, die die Leute dann auf ihren Rechnungen haben zu Hause. Weil wenn jetzt so ein Stadtwerk oder ein anderer Verteiler, der auch Endkundenvertrieb macht, Gas oder Strom einkauft, dann kaufen die das am Großhandelsmarkt. Und von daher, wenn der Preis hochgeht oder runtergeht, hat das eben auch Einfluss auf die Preise, die jeder dann zu Hause auf ihrer Rechnung hat.
Ja.
Also von daher unmittelbar relevant, aber immer so mit ein bisschen Zeitverzögerung.
Ja, ja klar, das hat man ja gerade in den letzten paar Jahren gut gesehen. Was versteht man eigentlich unter dem Begriff Energiehandel?
Das ist zum Beispiel der Handel mit Strom, Gas, aber auch mit Zertifikaten wie CO2-Zertifikate, die man braucht, wenn man eben mit Gas oder Kohle Strom erzeugen will. Dann muss man diese Zertifikate kaufen, die werden auch an der Börse gehandelt. Und dann gibt es noch eine Reihe von anderen. Und natürlich gibt es auch Ölhandel, Kohlehandel etc. Das alles ist Energiehandel.
Ja, wie bei den Glücksrittern mit Eddie Murphy auch, nicht beim Energiehandel, aber es gibt halt auch Sachen wie Orangensaft und Schweinehälften.
Genau, wobei beim Handel muss man auch unterscheiden, das kann ja verschiedene Funktionen haben. Es gibt den rein spekulativen Handel, auf den du, glaube ich, gerade angespielt hast. Und dann gibt es aber auch Handel, der Risiken minimiert. Also ich hatte das Beispiel genommen von einem Stadtwerk oder auch einem Industriebetrieb. Die wollen Gas und Strom einkaufen, um ihre Prozesse zu fahren oder um es an ihre Endkunden weiterzuverkaufen. Und die wollen möglicherweise Stabilität haben in den Preisen, die sie den Kunden bieten können oder die sie selber brauchen. Und dann gibt es eben im Energiehandel die Möglichkeit, auf dem Terminmarkt so einzukaufen, dass ich weiß, welche Preise ich habe für die nächsten beispielsweise 3 Jahre.
Ja.
Also Risikomanagement, Preisabsicherung, all diese Möglichkeiten bieten Energiemärkte.
Ja. Risikomanagement, das ist eine Sache, da kommen wir ganz am Ende auch nochmal zu, weil das auch nicht so ganz unwichtig ist, wie du schon bereits gesagt hast. Was sind denn so die Börsen in Europa, an denen Energie gehandelt wird?
Ja, die EEX ist, glaube ich, die für unseren Bereich, im Strombereich prominenteste European Energy Exchange. Daneben gibt es eben entsprechende Börsen im UK auch oder in der Nordic-Region, also Nordpool, / Nasdaq. Das sind die Hauptbörsen, an denen wir unterwegs sind.
Genau.
Dann gibt es auch natürlich in Zentral-Osteuropa, eigentlich in allen Ländern gibt es Börsen, wo man handeln kann.
Warum handelt man überhaupt mit Energie?
Da gibt es natürlich Spekulanten, die rein spekulativ mit Energie handeln wollen, um einfach Geld zu verdienen. Aber die weitaus meisten Leute kaufen die Energie, weil sie brauchen, weil sie konsumieren wollen oder weil sie weiterverkaufen wollen an Endkunden, an Haushaltskunden. Und dann gibt es natürlich auch Leute, die die Energie produzieren und die natürlich verkaufen wollen auf dem Marktplatz, weil sie natürlich das Geld brauchen, um ihre Anlage betreiben zu können.
Ja.
Also Uniper ist ein typischer zum Beispiel Kraftwerksbetreiber und wir verkaufen die Energie aus unseren Kraftwerken am Großhandelsmarkt, um eben Erlöse für unser Kraftwerk zu erzielen. Auf der anderen Seite kaufen eben Kunden diese Mengen ein und alle treffen sich auf dem Marktplatz, wie das auf so einem Marktplatz halt so ist.
Genau. Und da gibt es dann den Unterschied finanziellen Handel und physischen Handel, wie du
ja
schon ein bisschen.
Genau.
Kannst du da vielleicht noch mal so ein bisschen mehr im Detail darauf eingehen, wo da der Unterschied ist?
Ja, also es gibt Handel, der von einer sogenannten physischen Erfüllung ausgeht. Das heißt also, ich verkaufe die Menge Strom, dann nimmt jemand wirklich auch diese Menge Strom ab. Das heißt, am Ende steht eine Nominierung an entsprechenden Punkten und ich liefere den Strom, jemand anders übernimmt den Strom zeitgleich. Dann gibt es aber auch, wie du richtig sagst, rein finanziellen Handel. Da kaufe ich ein Produkt und am Ende wird das finanziell ausgeglichen zu einem bestimmten Preis. Mhm. Also ich verkaufe jetzt Strom für das nächste Jahr zu einem Preis von 80 Euro und jemand anders kauft den natürlich. Und wenn der zur Erfüllung kommt, dann wird aber nicht der Strom geliefert, sondern dann wird nur ein finanzieller Ausgleich geschaffen zu dem dann relevanten Marktpreis. Mhm. Dass solche rein finanziellen Produkte gibt es auch. Die eignen sich dann in erster Linie für das Risikomanagement.
Ja. Und wenn du sagst, physische Lieferungen, zum Beispiel bei uns, bei Uniper ist es der Fall, dass wir zum Beispiel an Stadtwerke verkaufen und die dann dementsprechend an den Endverbraucher.
Genau, das ist ein typisches Beispiel.
Ja. Welche verschiedenen Verträge kann man denn handeln überhaupt?
Also im Stromhandel ist es total spannend. Da gibt es einmal den sehr kurzfristigen Markt, wo zum Beispiel der nächste Tag gehandelt wird, wo aber auch innerhalb des Tages gehandelt wird. Also wir sind da mittlerweile bei Viertelstundenintervallen und alle diese werden untertägig gehandelt. Das ist also super spannend, weil das auch sehr kurzfristig ist und auch benötigt wird, um zum Beispiel Schwankungen durch erneuerbare Energien auszugleichen. Also der Wind mehr weht, auf einmal mehr Strom verfügbar ist, dann kann der über solche kurzfristigen Märkte sehr effizient und sehr schnell verkauft und gekauft werden. Das ist das eine, also der ganz kurzfristige Bereich. Daneben gibt es aber auch den Terminmarkt. Das heißt also, ich kann jetzt Strom für den nächsten Monat, für das nächste Jahr, für die nächsten 2-3 Jahre verkaufen. Gas übrigens genauso. Ja. Und das ist der sogenannte Terminmarkt. Den gibt es so prinzipiell als Börsenmarkt. Dann nennt man diese Verträge Futures. Die werden also börsengehandelte Terminkontrakte. Und dann gibt es das Gleiche, aber auch so bilateral zwischen verschiedenen Handelspartnern. Das ist dann eben außerbörslich, der Handel. Der orientiert sich aber an den gleichen Preissignalen mittlerweile.
Sogenannte Forward Market.
Genau, ja. Das ist der Forward Market oder der Terminmarkt.
Und vielleicht, um den Leuten da draußen nochmal zu erklären, je weiter entfernt natürlich die Lieferung entfernt ist, desto unsicherer ist der Preis, weil man natürlich nicht absehen kann, ob bis dahin nicht was passiert. Und je kurzfristiger, desto sicherer ist man natürlich, dass das der realistische Preis ist.
Genau, also wenn ich in 3 Jahren was verkaufe, dann muss ich einmal sicher sein, dass ich es dann auch habe zum Verkaufen. Wenn ich es nicht habe, muss ich es woanders wieder kaufen. Da kann ich Pech haben, dass ich das wesentlich teurer dann kaufen muss, weil in der Zwischenzeit was passiert ist. Das ist eben die Natur der Sache. Ja. Also ich muss sicher sein, dass ich das Produkt habe, das ich verkaufen will. Und dann will ich natürlich auch sicher sein, dass ich nicht der Preis so hoch geht, dass ich es lieber vielleicht dann erst verkauft hätte. Ne? Das ist so eine individuelle Frage, wie sehe ich meine Risiken und wie stark brauche ich das Produkt zu dem Zeitpunkt.
Da kommt es dann auf die richtige Hedging-Strategie an.
So nennt man das genau, Hedging.
Ja. Mhm. Du hast gerade schon kurz angesprochen, es gibt auch diesen Markt für Gas und LNG. Gibt es da noch irgendwelche Spezialitäten, die da nochmal besonders hervorzuheben werden?
Ja, der Gas-LNG-Markt ist natürlich ein sehr internationaler Markt. Also Gas wird in Europa gehandelt am sogenannten TTF. Das ist ein virtueller Handelspunkt in den Niederlanden, an dem das Gas gehandelt wird. Das ist, glaube ich, der wichtigste Handelspunkt in Europa. Es gibt einen National Balancing Point in UK, der auch wichtig ist. In Deutschland haben wir ebenfalls einen Handelspunkt THE, an dem Gas gehandelt wird. Daneben gibt es aber auch eben diese internationalen Märkte und das Wesen des globalen LNG-Handels, Handels mit Flüssigerdgas, liegt eben darin, dass man Schiffe chartert und dann das Flüssigerdgas eben von den Exportterminals, zum Beispiel in den USA, bringen kann in die Länder, die das verbrauchen, nach Asien, aber eben auch nach Europa, was aktuell sehr stark passiert, gerade mit Flüssigerdgas aus USA. USA ist der größte LNG-Lieferant für Europa im Moment. Ja. Und das ist sowohl mit den Schiffen als auch eben mit dem Gas, das man auf das Schiff lädt, als auch wenn man es entlädt, wird global gehandelt.
Ja. Ich meine, über Routen und so weiter haben wir auch schon genug gesprochen in diesem Format. Ich fand immer besonders spannend den sogenannten LNG-Tracker, wo man wirklich die Schiffe immer gesehen hat. Mhm. Und sobald sie sich Richtung Europa bewegt haben, dann sah man das preislich reflektiert auch. Also sehr, sehr interessante, dynamische Sache am Energiehandel. Gregor, es gibt auch so einige exotischere Produkte, unter anderem Wetter, das gehandelt wird. Was verbirgt sich dahinter?
Ja, Wetter, das sogenannte Wetterderivate, die beziehen sich auf meteorologische Größen, wie zum Beispiel Gradtage. Das Gradtage sind ein Maß dafür, wie kalt ein oder wie warm ein Winter ist, in Bezug zu einer bestimmten Temperatur, die Differenzen genommen, wie die Temperatur tatsächlich ist im Vergleich zu einer Referenztemperatur. Und die werden aufsummiert und je größer die Zahl, das ist dann Maß für, wie warm oder wie kalt es ist. Und damit kann man handeln. Es gibt Produkte, wo man sagen kann, wenn das einen bestimmten Wert überschreitet oder unterschreitet, bekomme ich Geld oder zahle ich Geld. Das klingt jetzt exotisch, dient in der Praxis aber dafür, um sich zum Beispiel abzusichern gegen Wetterrisiken. Wenn ich zum Beispiel denke, dass ich im Winter, wenn es kalt ist, mehr Gas verkaufe und dann wird es ein warmer Winter, verdiene ich weniger Geld, weil ich weniger Gas verkaufen kann. Und mit so einem Wetterderivat kann man das tendenziell dann eben diese Art von Geschäft.
Ne? Ja, verstehe. Also auch für die Landwirte von höchster Relevanz.
Ja, ob die das machen, das kann ich gar nicht so sagen. Ich glaube eher nicht in der Tat. Aber theoretisch möglich wäre das.
Ja. Wäre vielleicht nochmal eine zusätzliche Quelle. Was sich so ein bisschen durchs Gespräch auch zieht, ist immer wieder das Wort Risiko. Und natürlich ist ein Handel risikobehaftet, das muss man einfach auch so sagen. Wie wichtig ist es, da das richtige Risikomanagement zu haben?
Ja, das ist extrem wichtig. Also im Handel gibt es immer ganz viele Kontrollen und Prüfungen. Also einmal ist natürlich, dass ein Händler selber prüft, ob er oder sie, welche Risiken die eingehen wollen, weil für sie natürlich jetzt nicht zuletzt auch das persönliche Gehalt davon abhängt, wie erfolgreich die Handelstätigkeit ist. Also jeder Händler, Händlerin hat selber das beste Interesse, eben keine Verluste zu machen. Daneben gibt es aber auch Risikomanagementsysteme, es gibt ein Risikocontrolling, es gibt Limitsysteme, die eben das Risiko, das einzelne Trader nehmen können, begrenzen. Das ist eben, um abzufangen, dass eben vielleicht Einzelne sehr risikobereit sind und wenn es schief gehen würde, dann eben auch die Firma die Zeche zahlen müsste. Und um das eben zu begrenzen oder zu vermeiden, gibt es eben diese Risikomanagementsysteme. Daneben will die Firma natürlich auch in Summe ein bestimmtes Profil aus Risiken und Chancen nehmen und auch das steuert man über solche Systeme. Und nicht zuletzt ist es so, dass wir ja nicht nur Marktpreisrisiken haben, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, also Preise gehen hoch oder runter, sondern es gibt auch zum Beispiel Kreditrisiken. Ja, so wie man in der Finanzkrise gesehen hat, ne, wo auf einmal Kreditrisiken hochrelevant waren, das ist natürlich tägliches Geschäft, weil jemand, der etwas kauft von mir, könnte insolvent gehen, bevor er die Rechnung bezahlen kann. Damit das nicht passiert oder begrenzt wird, gibt es eben auch Kreditrisiko. Und zuletzt gibt es auch sogenannte Liquiditätsrisiken. Das ist also, wie viel Geld habe ich in der Kasse und wie verändert sich meine Position. Sehr effizient kann ich meine Risiken, Marktrisiken an Börsen managen, indem ich dort auf Termin Produkte verkaufe. Da muss ich aber Sicherheitsleistungen einbringen und die bewegen sich dann mit der Preisbewegung. Mit diesen Sicherheitseinlagen wird halt sichergestellt, dass jeder, der an der Börse handelt, dann auch zu dem Preis, wo er gekauft hat, das Produkt bekommt und nicht irgendwie durch Ausfall eines Lieferanten dann gefährdet wird. Und auf der anderen Seite kann das aber sein, dass ich da hohe Sicherheitsleistungen einbringen muss. Ja. Das wirkt sich auf meine Kassenlage aus. Und diese Risikopositionen zu managen, ist eben auch eine der wichtigsten Aufgaben des Risikomanagements in so einer Firma wie unserer.
Ja. Nicht umsonst eine sehr große Abteilung auch bei uns, da draußen bei den anderen Energiekonzernen. Nicht ganz unwichtig. Ich kann mich auch noch daran erinnern, damals bei UMS, also Uniper Market Solutions, war es immer mit die erste Aufgabe, zum Kunden hin zu gehen und natürlich einen Risikoworkshop zu machen, um einfach herauszufinden, wie viel Risiko möchte der Kunde gehen, ne? Wie viel Preissicherheit über einen bestimmten Zeitraum ist man gewillt zu gehen. Und das war immer dann die Grundlage für die dementsprechende Hedging-Strategie, also wie kaufe ich was ein.
Genau. Und da können wir den Kunden eben auch helfen dabei, weil nicht jeder Kunde ist jeden Tag im Energiemarkt. Nicht für jeden Kunden lohnt sich das, Spezialisten zu beschäftigen, die sich mit sowas beschäftigen. Da können wir natürlich helfen.
Ja. Ich glaube, dann hinterlege ich auch nochmal den Link zu unserem UMS-Service.
Ja,
wäre, glaube ich, nicht schlecht. Sinn, ja. Mhm. Wunderbar. Mhm. Gregor, vielen, vielen Dank für die Einblicke. Ich hoffe, unser Publikum hat das eine oder andere mitnehmen können. Auch wenn das nächste Mal die Stromrechnung in der Hand ist, weiß dann das Publikum, woher es kommt.
Genau,
sehr schön. Sehr gut. Okay. Vielen Dank. Und an Sie da draußen, vielen Dank fürs Zuhören oder Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin.